Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Sie versuchen es immer noch, obwohl sie nicht willkommen sind. Am Morgen legen wieder Schlauchboote in Frankreich ab, Richtung Großbritannien. 5 Menschen sterben bei dem Versuch. Hunderte andere werden von der Küstenwache an Land gebracht.
Schreckensmeldungen von überfüllten Flüchtlingsbooten, von Schiffsunglücken und von rasant steigenden Asylzahlen. Auf die Frage, wie man damit umgehen soll, wird gerade in ganz Europa nach Antworten gesucht.
Das Thema im Kampf gegen die illegale Migration bewegt uns innerhalb der Europäischen Union, aber genauso eben auch das Vereinigte Königreich.
Der österreichische Kanzler Karl Nehammer schaut gerade mit großem Interesse darauf, wie es Großbritannien macht. Wer dort um Asyl vor Krieg oder Verfolgung ansucht, soll nach Plänen der dortigen Regierung in ein Flugzeug steigen. In das afrikanische Land Ruanda. Und zwar per One-Way-Flug. Doch wie Investigativrecherchen für den Standard nun zeigen, sind die Bedingungen in Ruanda alles andere als sicher.
Wir haben dann relativ schnell herausgefunden, dass Kritiker eben nicht nur im Land selbst, nicht nur in Ruanda unterdrückt werden, sondern dass diese Repressionen auch bis nach Europa gehen.
Wie brutal die Führung in Ruanda mit Andersdenkenden umgeht und wie sie das verdecken will, darüber sprechen wir heute. Und wir stellen die Frage, ob Ruanda, so wie das viele europäische Politiker gerade sagen, als mögliche Antwort in der Migrationsfrage wirklich geeignet ist. Sophia Baumann, du recherchierst für das Investigativteam Paper Trail Media und dadurch auch für den Standard zu Missständen in Österreich, in Deutschland, auf der ganzen Welt und aktuell auch zu schweren Missständen im afrikanischen Land Ruanda. Ich würde die Geschichte aber gern beginnen mit einem Treffen hier in Österreich, wo unser Bundeskanzler Karl Nehammer den britischen Noch-Premier Rishi Sunak vor kurzem empfangen hat. Um was ist es da gegangen?
Also man muss ja erstmal sagen, ein britischer Premierminister in Österreich, das ist ja schon eher ungewöhnlich. Nehammer hat letzte Woche gesagt, der letzte Besuch war 9 Jahre her. Und da haben der Bundeskanzler und der Premierminister natürlich über ganz unterschiedliche Themen gesprochen. Im Fokus war aber das neue Migrationsabkommen von Großbritannien mit Ruanda, der sogenannte Ruanda-Deal. Und den findet Nehammer sehr wichtig.
Weil wir uns auch in dieser Frage einig sind und strategische Partner sind, wenn es darum geht, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchführen zu können.
Das Stichwort sicher werden wir gleich noch sprechen. Aber Sophia, kannst du kurz umreißen, worum es bei diesem Ruanda-Deal der britischen Regierung genau geht?
Ja, die Idee hinter dem britischen Ruanda-Deal ist ja, dass alle Geflüchtete, die irregulär, also illegal nach Großbritannien einreisen, künftig direkt nach Ruanda abgeschoben werden können. Da findet dann das Asylverfahren statt, aber auch wenn das positiv ausgeht, sollen die Geflüchteten nicht zurück nach Großbritannien fliegen, sondern die sollen auch dann in Ruanda bleiben.
Also in Österreich wird jetzt Interesse an so einem System bekundet, es gibt noch keine konkreten Pläne, aber in Großbritannien wird das schon konkret umgesetzt. Wie gut fährt denn Großbritannien bis jetzt mit diesem Plan?
Also der Deal hat relativ schnell zu Kritik geführt, zum Beispiel von Menschenrechtsorganisationen und aber auch von juristischer Seite. Also zwischenzeitlich haben die britischen Gerichte den Plan gestoppt. Dann aber vor wenigen Wochen hat das britische Parlament Ruanda dann per Gesetz zum sicheren Drittstaat erklärt. Das heißt, jetzt können dann wahrscheinlich bald die ersten Abschiebeflüge nach Ruanda starten.
Wobei es bis heute noch keine offiziellen gegeben hat, oder?
Nein, die sollen wahrscheinlich in wenigen Wochen starten, ja.
Wobei man dazu sagen muss, seit alle diese Pläne ausgearbeitet worden sind, hat ja die konservative Regierung in Großbritannien vor ganz kurzem Neuwahlen ausgerufen. Die werden laut Umfragen von der Labour-Opposition gewonnen werden und Labour kritisiert das ja alles als puren Populismus. Das heißt, man wird sehen, ob dieser Plan so wirklich nachhaltig in die Praxis umgesetzt wird, jemals auch in Großbritannien. Aber Sophia, damit wir einschätzen können, wie gut Ruanda überhaupt geeignet ist für solche Kooperationen. Was ist denn das für ein Land? Was sind die Eckdaten?
Ja, Ruanda ist ein sehr kleines Land. Das liegt in Ostafrika. Eigentlich gilt es als Vorzeigeland der Region. Es gilt als sehr effizient, als sehr verlässlich, auch als sehr sauber. Und man muss ehrlich sagen, es hat in den letzten Jahren wirklich enorme Entwicklungsfortschritte gemacht. Und das ist auch erstaunlich, weil dort ja erst vor 30 Jahren, 1994, der Genozid stattgefunden hat. Damals sind innerhalb von wenigen Wochen mehr als 800.000 Menschen getötet worden, vor allem diejenigen, die der Bevölkerungsgruppe der Tutsis angehört haben. Nach diesem Genozid ist dann die Partei des jetzigen Präsidenten Paul Kagame an die Macht gekommen und hat versucht, diese beiden Bevölkerungsgruppen, die sich damals bekämpften, wieder zu versöhnen. Seitdem sind diese doch tiefen Wunden auch nicht nochmal aufgebrochen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass die Mittel, der sich diese Regierung von Paul Kagame in den vergangenen Jahren bedient hat, durchaus problematisch waren. Das ist eben nur die eine Geschichte, die man über Ruanda erzählen kann. Es gibt auch noch eine andere und das unterstreichen jetzt auch unsere neuesten Recherchen. Und zwar, dass da seit Jahren ein ziemlich umstrittenes Regime herrscht, dem auch Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden.
Also dieser Genozid, von dem du erzählt hast, der ist schon länger her, aber diese Menschenrechtsverletzungen, die ihr recherchiert habt, die sind ganz aktuell, oder? Was habt ihr da herausgefunden?
Ja, unsere Recherche, die startete mit dem Tod von einem Kollegen, einem Investigativjournalisten namens John Williams Natwali. Angeblich soll der bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen sein, im Januar 2023. Daran gibt es aber größere Zweifel, weil er wegen seiner Arbeit schon länger in Gefahr war, auch verfolgt wurde. Und selbst Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Human Rights Watch halten es für möglich, dass er getötet worden sein könnte.
Also der Verdacht auf einen mutmaßlich politisch motivierten Mord.
Wir haben natürlich die ruandische Regierung auch dazu befragt in einer sehr ausführlichen Anfrage, die haben uns aber nicht geantwortet. Was wir aber gemacht haben auf Initiative von Forbidden Stories, das ist eine gemeinnützige Investigativredaktion in Paris, ist, dass wir uns diesen Fall des toten Investigativjournalisten zum Anlass genommen haben, um uns Ruanda insgesamt genauer anzuschauen. Und wir haben dann relativ schnell herausgefunden, dass Kritiker eben nicht nur im Land selbst, nicht nur in Ruanda unterdrückt werden, zum Beispiel indem sie bespitzelt werden oder inhaftiert werden, sondern dass diese Repressionen auch bis nach Europa gehen. Also wir waren zum Beispiel mit Exil-Ruandern in Deutschland in Kontakt, die politisch eher kritisch eingestellt sind und von Dingen wie anonymen Drohanrufen berichten und nach Treffen mit zum Beispiel politisch eher kritischen anderen Exil-Ruandern. Also was unsere Recherche recht eindrücklich zeigt, ist, dass Kritiker im Inland in Ruanda, aber auch im Ausland mit enormen Repressionen zu kämpfen haben.
Ihr habt da wirklich unzählige Missstände aufgedeckt. Wir können heute gar nicht auf alle eingehen. Man kann die auf derstandard.at zum Beispiel ausführlich nachlesen. Ich werde den Text auch verlinken in unseren Shownotes. Aber nochmal zusammengefasst. Der Vorwurf ist, die ruandische Führung geht extrem brutal vor gegen alle, die anders denken, gegen die Opposition, gegen KritikerInnen, gegen Journalistinnen und Journalisten, die solche Missstände aufdecken wollen, oder?
Ja, also Journalisten, die gerade investigativ vor Ort arbeiten, gibt es auch gar nicht mehr so viele, eben weil da mit enormen Repressionen zu rechnen ist in Ruanda. Das haben unsere Recherchen gezeigt. Allein der eine Fall von John Williams Natwali, der Journalist, der mysteriös ums Leben gekommen ist, zeigt ja schon, wie schwierig für die Menschen vor Ort die Arbeit sein kann. Und auch das zieht sich durch bis zu westlichen Journalisten, die ebenfalls versucht werden einzuschüchtern, wenn sie eben beide Seiten der Medaille zeigen wollen.
War diese Recherche für euch auch gefährlich?
Ich glaube, wer Journalist in Europa arbeitet, ist per se natürlich viel, viel sicherer wie die Journalisten in anderen Ländern. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt physisch in Gefahr sind, aber auch wir haben Einschüchterungsversuche erlebt während unserer Recherche. Und zwar noch weit vor Veröffentlichung, die uns schon eindrücklich vor Augen geführt haben, wie es um die Pressefreiheit in dem Land bestellt ist.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Sophie Baumann, wir sprechen noch immer über eure Investigativrecherchen zu Ruanda, wohin eben AsylwerberInnen abgeschoben werden sollen. Und was ich mich jetzt frage, wenn ich diese Geschichten höre, da werden Morde mutmaßlich angeordnet von der ruandischen Führung gegen Oppositionspolitiker, gegen andersdenkende JournalistInnen, werden sehr brutal mit Repressionen belegt. Wie kommt das dann, dass in Europa, du hast es schon angesprochen, dieses Land so ein Vorzeige-Saubermann-Image hat? Wir wissen nicht alles über dieses Land, aber das widerspricht sich doch, was wir da hören gerade.
Das liegt daran, dass Ruanda wirklich einiges dafür tut, um ein hervorragendes Image im Ausland zu verbreiten. Die haben dafür PR-Agenturen beauftragt und auch der Teil der Diaspora, die eher auf der Seite von der Regierung ist, ist scheinbar ein großer Helfer. Aber nicht nur die, also auch westliche Unternehmen, Vereine und Institutionen helfen damit, dieses positive Image zu verbreiten. Zum Beispiel der FC Bayern, der hat erst letztes Jahr einen Deal mit Visit Ruanda abgeschlossen. Die sind jetzt Platin-Partner des Vereins und man wirbt jetzt für Visit Ruanda. Der FC Bayern sagt, dass sie sich davor sehr intensiv mit dem Land beschäftigt haben, auch auf Einschätzungen von EU oder deutschen Ministerien vertraut hätten. Aber ehrlich gesagt, so intensiv muss man sich eigentlich nicht mit Ruanda beschäftigen, um eben auch auf diese andere, auf die problematische Seite zu stoßen. Wobei man auch sagen muss, dass selbst die EU mithilft, dieses positive Image zu verbreiten. Also bei unseren Recherchen sind wir auf 2 Ausschreibungen gestoßen, die dazu aufrufen, das Marketing von Ruanda zu unterstützen aus EU-Geldern. Die EU sagt uns dazu, dass sie damit eben den Tourismussektor vor Ort stärken wollen. Aber ja, Experten halten das teilweise schon für ein bisschen zweifelhaft.
Also Moment, ich glaube, wir müssen nochmal klarstellen. Österreich liebäugelt mit der Idee, ebenfalls AsylwerberInnen nach Ruanda zu schicken oder in jedem Fall in außereuropäische Drittländer. Es gibt da auch noch viele andere europäische Länder, die darüber nachdenken und das fordern. Jetzt gibt es Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen, die in Ruanda passieren. Und die Europäische Union investiert aktiv Geld, um Ruanda trotzdem als vorbildhaftes, sicheres Land dastehen zu lassen.
Genau, die haben 2 Ausschreibungen am Laufen, um eben dieses Marketing, den Tourismus vor Ort zu unterstützen und ein positives Bild zu kommunizieren.
Sophia, kann man irgendwie einschätzen, wie Ruanda mit geflüchteten Menschen, die ja von einigen Ländern jetzt dorthin abgeschoben werden sollen oder könnten, umgeht am Ende des Tages? Es gibt da ja auch ganz schlimme Geschichten in letzter Zeit von Menschen, die in anderen Ländern, mit denen die EU Deals hat, dann am Ende des Tages in der Wüste mehr oder weniger ausgesetzt werden unter ganz schlimmen Bedingungen. Könnte in Ruanda auch so brutal vorgegangen werden angesichts der Missstände, die wir da jetzt schon gesehen haben?
Naja, das ist schwierig zu beurteilen, weil es ja im Moment zumindest jetzt im Rahmen dieses Ruanda-Deals noch keine Abschiebungen von Großbritannien nach Ruanda oder von anderen EU-Ländern nach Ruanda gegeben hat. Was wir natürlich kennen aus unseren Recherchen, sind die Geschichten von den Menschen, die aus Ruanda nach Europa geflohen sind. Da waren wir zum Beispiel mit mehreren Exil-Ruandern in Deutschland in Kontakt. Und die berichten eben davon, dass sie deutlich eingeschüchtert wurden und dass sich das auch jetzt noch durchzieht bis hier in Europa. Also dass sie auch, wenn sie sich hier politisch kritisch äußern, danach zum Beispiel, dass sie eingeschüchtert werden oder dass sie von der Botschaft, von der ruandischen Botschaft in Berlin schikanös behandelt werden.
Wenn wir da jetzt von mehr oder weniger offenen Menschenrechtsverletzungen hören und gleichzeitig aktiven versuchen, das zu verdecken, ist das dann für europäische Länder überhaupt tragbar, mit dieser Regierung dort zusammenzuarbeiten? Wie schätzt du das ein?
Also ob Ruanda wirklich ein sicherer Staat für Geflüchtete ist, würde ich jetzt nach der Recherche auf jeden Fall bezweifeln. Das sieht man ja eigentlich auch schon daran, dass es ja anerkannte Geflüchtete von dort gibt, die zum Beispiel wegen politischer Verfolgung aus Ruanda geflohen sind. Also es ist schon ein bisschen eine absurde Situation, dass man Asylsuchende in ein Land bringen will oder würde, dessen Bürgern man aber gleichzeitig zum Teil auch Asyl gewährt. Zusätzlich gibt es da etliche juristische Hürden, die eine solche Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten wie Ruanda mitbringen würde. Also das ist auch gar nicht so einfach möglich.
Wie du gesagt hast, Großbritannien setzt sich da auch über Gerichtssprüche hinweg. Auch die Europäische Menschenrechtskonvention dürfte da eine große Rolle spielen. Und da steht in Verbindung mit dem EU-Austritt von Großbritannien. Sophia, wie ist denn jetzt dein Fazit nach dieser riesengroßen Geschichte? Diese Praxis, Menschen, die in Europa um Asyl ansuchen, unabhängig von ihrem Hintergrund, ob sie nun vor Krieg flüchten oder wirtschaftlichen Erfolg suchen, pauschal in afrikanische Länder zu schicken. Ist das eine erfolgsversprechende Antwort auf diese große Migrationsfrage, dass man die einfach auslagert? Was denkst du?
Ich kann natürlich jetzt nach der Recherche nicht für alle Länder Afrikas per se sprechen, aber was ich, glaube ich, jetzt wirklich sagen kann, ist, dass Ruanda für so ein Abkommen nicht der richtige Partner ist.
Es wäre so wichtig, Antworten zu finden auf diese Migrationsfrage, wie Migration in geordnete Bahnen gelenkt werden kann, aber natürlich auch immer unter Wahrung der Menschenrechte und ohne politische Morde, Verfolgung und Gefahren dabei in Kauf zu nehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir bei den Möglichkeiten, die auf dem Tisch liegen, dass wir da ganz genau hinschauen. Und vielen Dank dir, Sophia Baumann, und deinem Team, dass ihr das im Fall von Ruanda getan habt.
Vielen Dank.
Hier geht es jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir darüber, ob die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf nun auch direkt in Russland zurückschlagen wird und über die österreichische Version des Sylt-Skandals. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie noch mehr Menschen, unseren Podcast zu finden. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Ukraine darf in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland nun auch offiziell Ziele auf russischem Gebiet angreifen. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron im Zuge eines Staatsbesuchs in Deutschland gesagt. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat sich vorsichtiger gegeben, aber auch zugestimmt. Bisher war es Konsens in der internationalen Diskussion, dass die Ukraine eben nur auf ihrem eigenen Land kämpfen darf, was mittlerweile aber immer noch schwieriger wird, weil Russland bei seiner aktuellen Offensive auf die nordöstliche Stadt Kharkiv auch immer wieder von russischem Gebiet direkt auf Kharkiv feuert und die Ukraine sich dagegen kaum wehren kann. Die andere Frage ist, ob die Ukraine auch die nötigen Waffen hat, um bis nach Russland anzugreifen. Eine offizielle Lieferung von Langstreckenraketen wie Taurus-Marschflugkörpern gibt es aus Deutschland zum Beispiel bis jetzt noch immer nicht. Zweitens, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört, der Papst Franziskus hat sich bei einer Versammlung sehr offen und sehr abwertend gegenüber homosexuellen Menschen geäußert. Bei Gesprächen über die Aufnahme von homosexuellen Männern aufs Priesterseminar soll Papst Franziskus gesagt haben, dass es dort jetzt schon, Zitat, ausufernde Schwuchteleien, Zitat Ende, geben soll. Mittlerweile hat sich Franziskus für die Aussage entschuldigt. Die Härte dieser Wortmeldung könnte auch in einem Verständigungsproblem liegen, denn der Papst ist spanischer Muttersprachler und die Äußerung ist auf Italienisch gefallen. Trotzdem gab es enorme Kontroversen rund um die Aussage. UnterstützerInnen halten Papst Franziskus allerdings zugute, dass er der erste Papst sei, der die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt hat. Und drittens, auch in Österreich singen Jugendliche ausländerfeindliche Parolen zum Lied L'amour toujours von Gigi D'Agostino. Seit kurzem kursiert im Internet ein Video, das in einem Club in Klagenfurt aufgenommen wurde. In diesem sind dieselben Phrasen zu hören wie in dem Video von der deutschen Urlaubsinsel Sylt, das seit einigen Tagen schon für Diskussionen sorgt. Die Kärntner Landespolizei ist laut eigenen Angaben dabei, den Sachverhalt genau zu prüfen. Weiters gibt es Ermittlungen in einem ähnlichen Fall, der vergangenes Jahr bei einem Mödlinger Faschingsumzug passiert ist. Und überhaupt tauchen immer mehr Wortmeldungen und Videos auf, bei denen nicht nur L'amour toujours in Österreich in einem Partykontext für rassistische Parolen missbraucht wurde. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in die neueste Folge unseres Wissenschaftspodcasts Rätsel der Wissenschaft rein. Da haben meine KollegInnen mit der Chefin des CERN, also dieses Riesenteilchenbeschleunigers in der Schweiz, gesprochen, darüber, wie das Universum entstanden ist und wo es noch hinführen wird. Rätsel der Wissenschaft hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. In dieser Folge von Thema des Tages haben meine KollegInnen Clarissa Donati und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Am Anfang der Folge haben Sie ein Audiozitat vom ersten deutschen Fernsehen gehört. Und vielen Dank auch nochmal an das Team von Paper Trail Media für die Recherche über Ruanda. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt.